So, ja, schönen guten Tag,
meine Damen und Herren. Ich freue mich hier, Sie begrüßen zu dürfen. Und gehe nochmal einfach mal zurück auf die Übersichtsfolie, damit Sie wissen, wo wir praktisch stehen. Ich habe ja gesagt, diese Folie ist erstmal so die Roadmap für die nächsten nicht Stunden. Heute kriegen wir das fertig. Und wo wir ja sozusagen aufgehört haben das letzte Mal, war, dass wir uns die Bemessungsgrundlagen von Preismodellen angeschaut haben, haben uns angeschaut, nutzungsabhängig und nutzungsunabhängige solche Bemessungsgrundlagen. Weil dieses nutzungsabhängige, nutzungsunabhängige uns nochmal anschauen. Und wenn Sie mal jetzt an Preismodelle im Bereich Cloud Computing denken, wie sieht das denn da aus im Bereich Cloud Computing? Finden wir da eher abhängige, nutzungsabhängige, nutzungsunabhängige oder was würden Sie sagen?
Ja, traditionell eher nutzungsabhängig. Also man zahlt nur das, was man wirklich an Leistung kauft oder was auch immer als Bemessungsgrundlage.
Also Sie sagen, das ist eher nutzungsabhängig. Wenn man so Beispiele nimmt, wie beispielsweise Amazon, nehmen wir Dropbox oder was auch immer, stimme ich Ihnen absolut zu. Allerdings gehe ich nur die Hälfte mit. Also nach dem Motto, auf diesen unteren Ebenen, ja, Infrastructure as a Service nennt man das auch. Wir haben im Februar haben wir noch eine Veranstaltung zum Thema Cloud Computing hier in der Vorlesung. Auf diesen unteren Ebenen Infrastructure as a Service finden Sie tatsächlich sehr häufig dieses Nutzungsabhängige in Abhängigkeit vom Speicherplatz oder in Abhängigkeit von der genutzten Prozessorleistung. Wenn Sie allerdings höher gehen auf diese Software as a Service Ebene, dann ist es in der Tat interessant, dass es Sie dort relativ selten diese nutzungsabhängigen Preismodelle finden. Das sind sehr, sehr häufig auch diese nutzungsunabhängigen Preismodelle. Und das würde das Nutzungsunabhängige, das würde hier dann beispielsweise bedeuten, ich muss gerade nochmal fragen, passt das mit dem Ton? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier gar kein Mikro an ist und gar nichts. Ich möchte nur vermeiden, dass es hier jetzt ein Problem gibt. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, du musst mir sagen, ob ich aufzeichne.
Ich gucke mir noch mal ganz kurz, also, aber der Ton müsste ankommen. Hallo, ja.
Gut, kommt. Alles klar. Ja, und auf dieser Software-as-a-Service-Ebene, oder nennen Sie mir vielleicht erst mal ein paar Beispiele für Software-as-a-Service-Lösungen. Was kennen Sie da so? Was ist Ihnen da bekannt?
Ja. Ich glaube Salesforce.com mit CRM.
Salesforce.com wäre so ein klassisches Beispiel, insbesondere bekannt geworden dafür den CRM-Bereich, also für Customer Relationship Management. Die Nummer 1 umsatzmäßig im Bereich Cloud Computing. Und die bieten also ein Preismodell an, das heißt, pro Monat oder pro Jahr, das weiß ich nicht mehr, also pro Monat glaube ich, und Anzahl von Nutzern. Ja, also dann, und so die Größenordnung ist so, da gibt es auch Preisdifferenzierung, das ist so gleich, also 150, 200 US-Dollar. Pro User und Monat, das wäre so eine, damit Sie mal so ein Gefühl für die Hausnummer bekommen. Wenn Sie das mal so hochrechnen, ist es auch nicht mehr so ganz billig, wenn Sie viele Nutzer haben.
Ja, zum Beispiel auch SAP oder Office 365.
Genau. Also Office 365 ist ein bekanntes Beispiel oder SAP mit ihrem Business by Design, mit dem Sie, muss man auch sagen, sicherlich nicht ganz so erfolgreich waren, wie sie sich das selbst vorgestellt haben. Aber auch da bei diesem SAP Business by Design ist es so, dass das Preismodell so aussieht, dass man sagt, eine bestimmte Gebühr, auch so 100, 200, 300 Euro Dollar pro Monat und Nutzer letztendlich. Ja, nutzungsunabhängig führt uns jetzt an und für sich genau zu dem Thema, bei dem wir letzte Woche aufgehört haben, nämlich dieses ganze Thema Abo-Modelle, wie sie es beispielsweise in der Musikindustrie haben. Ne, dass sie sozusagen Sie sind Abonnent von einem Musikservice, haben dieses Abo und können sich dann, solange sie dieses Abo haben, letztendlich nutzungsunabhängig so viel Lieder runterladen, wie sie das letztendlich gerne hätten. Da haben wir hier auch noch mal so ein paar Varianten von Abo-Modellen hier in das Skript reingetan. Ich halte es jetzt nicht für so wahnsinnig aufregend und auch nicht für so wahnsinnig schwierig, sodass ich dann hier einfach jetzt einfach mal rübergehe. Was ja auch heißt, wir hatten das anfangs besprochen, wenn ich jetzt hier über diese vier Modelle mit dem Anteil variabler Kosten und so drüber springe, heißt das auch, dass es nicht in der Klausur entsprechend abgefragt wird. Ne, das hatten wir ja anfangs ausgemacht.
Was ich jetzt viel spannender finde, ist nun so die Fragestellung, wie entscheiden sich eigentlich Nutzer, wenn es um die Fragen geht, nehme ich jetzt ein Abo-Modell, nutze ich das? Oder nutze ich es eben nicht und mache etwas anderes? Ne? Und das können Sie jetzt, was hier mit diesem Flatrate-Bias steht, das können Sie nun anhand von verschiedenen Beispielen sich vorstellen. Und das ist jetzt eigentlich hier gar nicht spezifisch für die Softwareindustrie. Die grundsätzliche Aussage ist spannend für die Softwareindustrie und eigentlich für alle möglichen Branchen. Also Lamprecht und Bernd Skira von der Uni Frankfurt haben da schon vor einiger Zeit ein Paper geschrieben. Unter anderem auch Acquisti hat darüber auch ein schönes Paper geschrieben von der Carnegie Mellon University. Und die haben einfach mal untersucht, wie rational sich denn eigentlich Leute entscheiden bei dieser Fragestellung, nutze ich ein Abo oder nutze ich eben keins. Und was sie gefunden haben, ist letztendlich, dass es häufig irrationale Entscheidungen gibt, und zwar zugunsten des Abos. Ja, so nach dem Motto, nimm mal diese Studie, die Acquisti veröffentlicht hat, das ist ein sehr spannendes Thema, hat jetzt nicht mit Softwareindustrie zu tun. Er hat ein Fitnessstudio untersucht und hat Leute untersucht, befragt, wie häufig geht ihr denn sozusagen ins Fitnessstudio und habt ihr euch für ein entsprechendes Abo entschieden, das ihr dann ständig nutzen könnt, oder zahlt ihr jedes Mal, wenn ihr da reingeht, einen bestimmten Preis, irgendein Fitnessstudio in den USA. Und um das Ergebnis kurz in einem Satz zu erklären, lautete, die meisten haben sich irrational verhalten, weil sie günstiger kommen würden, wenn sie sozusagen für jeden Besuch einzeln kaufen würden, als dieses Abo von dem Fitnessstudio zu haben. Und das führen nun Acquisti als auch Skira letztendlich auf vier Effekte zurück. Und die vier Effekte, die erkläre ich Ihnen jetzt einfach mal ganz kurz. Da geht es zunächst mal los mit dem sogenannten Versicherungseffekt. Und der Versicherungseffekt basiert auf der Annahme, dass man sagt, okay, die Leute sind eigentlich in der Regel risikoavers. Was heißt risikoavers in so einem entscheidungstheoretischen Kontext?
Ein bisschen steht es da schon auf den Slides. Wie wird man Risikoaversion so im entscheidungsorientierten Kontext definieren?
Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn man die Wahl hat, wenn ich es jetzt häufig kaufen müsste, müsste ich ja viel ausgeben. Wenn ich es dann selten anspruche, müsste ich wenig. Entscheide ich mich trotzdem dazu, einen Preis zu bezahlen, weil dann das Risiko, dass ich für viele bezahlen müsste, viel geringer ist. Also, ich will das Risiko nicht eingehen, sehr, sehr häufig zahlen zu müssen, sondern ich will das Risiko vermindern, indem ich weiß, das sind Einmalkosten und damit habe ich nicht das Risiko, dass ich sehr, sehr hohe Kosten bekomme, weil ich sehr, sehr oft in Anspruch nehme.
Ja, versuchen das noch einmal, bevor wir es hören, vielleicht noch mal einmal sozusagen auf ein allgemeines Niveau zu gehen. Was heißt eigentlich Risikoaversion? Erst die dann.
Das heißt, ich bin bereit für eine geringere Varianz in den möglichen Aufwerten, die ja meine Entscheidung liefert, einen geringeren Gewinn zu akzeptieren. Also ich bin bereit, weniger zu bekommen, als maximal möglich wäre, aber das dafür mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, damit ich sicherer bin.
Ja, also
viel geringer. Also praktisch eine hohe Varianz rund um einen Erwartungswert würde von einem risikoaversen Entscheidungsträger eher negativ bewertet werden.
Ich glaube, das ist es im Wesentlichen. Also das heißt ja wörtlich übersetzt dem Risiko abgewandt. Und das heißt, wenn ich von vornherein fest kalkulieren kann, diese Ausgaben oder diesen Aufwand habe ich, den Nutzen kann ich vielleicht selbst gestalten, wie der variiert, so ist das für mich gut planbar.
Gut, prima, ganz genau. Ne? Und hier wird davon ausgegangen, da geht grundsätzlich die deskriptive Entscheidungstheorie davon aus, dass die meisten Entscheidungsträger risikoavers sind. Und insofern finden die Leute es gut, wenn Schwankungen vermieden werden. Heißt auch, dass kleine monetäre Verluste von den Konsumenten es doppelt so hoch, bitte mal streichen, als höher bewertet werden häufig, als Gewinne in einer entsprechenden Höhe. Nach dem Motto, wenn man den Leuten 100 Euro aus dem Portemonnaie rauszieht, sind sie häufig mehr sauer und enttäuscht, das finde ich doof, als wenn man ihnen 100 Euro dazu gibt. Das spielte auch, wenn Sie sich erinnern, so ein Stück weit eine Rolle auch in dem Experiment auch von dem Alejandro Agresti, das ich Ihnen hier vorgestellt hatte, wo wir diese zwei Gruppen hatten zum Thema Privatsphäre, ja, wo wir gesagt haben, die eine Gruppe kriegt jetzt den Gutschein in Höhe von 10 Euro, der ist aber clean in Anführungszeichen, und die andere Gruppe kriegte den Gutschein in Höhe von 12 Euro, aber ihr Einkaufsverhalten wurde überwacht, als wir uns darüber unterhalten haben, welche Gruppe unter welchen Bedingungen eigentlich bereit ist, den Gutschein zu tauschen. Und ja, Optionswert, damit ist hier einfach, ist ja kein Optionswertkonzept aus dem Finance-Bereich gemeint, sondern einfach, dass man die Chance hat, gegebenenfalls mehr zu nutzen. Also wir haben den Versicherungseffekt und wir haben den Taxameter, den Bequemlichkeits- sowie den Überschätzungseffekt. Und der Taxameter-Effekt besagt nun, eine Entkopplung von Nutzung und von Abrechnung. Das heißt, die Kosten entstehen nicht zum Zeitpunkt der tatsächlichen Nutzung, also nicht in dem Moment, wo ich beispielsweise mir einen Song anhöre oder wo ich im Fitnessstudio mich bewege, sondern zu einem nachgelagerten, regelmäßigen Zeitpunkt. Könnte auch vorgelagert sein, aber eben Entkopplung von Nutzung und Abrechnung. Als dritten Effekt wird angeführt der sogenannte Bequemlichkeitseffekt. Und das bedeutet hier einfach, dass der Konsument die stetige Analyse der Nutzungsgewohnheiten letztendlich vermeidet, wodurch die Transaktionskosten sinken. Damit ist letztendlich gemeint, es ist ein bisschen geschwollen ausgedrückt, das ist eigentlich relativ schlicht, dass wir, wenn wir, sagen wir mal, eine Handy-Flat-Fee haben, dass wir dadurch, durch dieses Abo-Modell, brauchen wir nicht mehr lang drüber nachzudenken, ob wir jetzt irgendwie Freund oder Freundin oder wem auch immer anrufen, so nach dem Motto, und der oder die ist da und das kostet mich so und so viel. Oder beim Abo in einem Fitnessstudio brauche ich auch nicht drüber nachzudenken, oh, der einmalige Besuch kostet 15 Euro beispielsweise, soll ich das eigentlich machen oder nicht, sondern da brauchen wir nicht mehr nachzudenken. Und diese Nachdenkkosten und Entscheidungskosten, die werden ja auch als Transaktionskosten bezeichnet. Und der Überschätzungseffekt letztendlich, den konnten auch Agresti schön nachweisen in ihrem Paper, der besagt eben darüber hinaus, dass die Konsumenten ihre zukünftige Nutzung des Angebots in der Regel zu hoch anschlagen. Also wenn man so im Kopf sich überlegt, wie häufig gehe ich denn ins Fitnessstudio, und dann sage ich, okay, so und so und so häufig, und dann sage ich vielleicht, das lohnt sich, aber dass diese Häufigkeit eben häufig entsprechend überschätzt wird. Ja. Genau, das wäre also nochmal so eine Analyse des Nutzerverhaltens, wenn es um die Nutzung von Abo-Modellen geht. Ja, und wir sind jetzt praktisch hier im Rahmen dieser Gliederung und werden jetzt uns mit dem Thema der Preisdifferenzierung beschäftigen. Vielleicht mal, ich frage einfach mal, bevor ich die Folien hier auflege, hat vielleicht der eine oder die andere schon mal eine Veranstaltung gemacht.
was ist denn Preisdifferenzierung? Und ja, genau, definieren Sie es einfach mal, eine von den beiden.
Wer will noch? Ich verkaufe das gleiche Gut an unterschiedliche Konsumenten für unterschiedliche Preise.
Ich verkaufe das gleiche Gut an...
Das gleiche Produkt, beziehungsweise sehr, sehr ähnliches Produkt.
Genau, das war auch wichtig. Also ich verkaufe ähnliche Produkte, die in irgendeiner Form zusammengehören, vielleicht an verschiedene Konsumenten, idealerweise zu unterschiedlichen Preisen. Da diskutieren wir das auch nochmal ein bisschen weiter, dann werden wir sicherlich auch einiges finden, was auf der Folie drauf ist. Noch zunächst einmal ohne Folie, ja gerne.
Ja, es gibt ja dann zum Beispiel verschiedene Preisdifferenzierungen, dass man zum Beispiel sagt, nach Personen, zum Beispiel Studentenrabatt, Studenten sind billiger, ältere Personen sind billiger, es gibt ja dann auch spezielle Leute Vorzüge, dann gibt es das Saisonale, dass man zum Beispiel Erdbeeren und Daniels angebaut werden, wesentlich billiger bekommt als jetzt im Winter. Und es gibt noch andere Methoden. Mengen, genau, Mengenrabatt natürlich. Genau, räumliche Finanzierung, das alles Mögliche.
Super Beispiele. Gehen wir vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ja? Nochmal ganz allgemein formuliert, jetzt machen wir fast ein bisschen Pricing und Marketing. Mal ganz allgemein formuliert, noch ohne Bezug zur Softwareindustrie. Warum macht man das denn? Was ist denn eigentlich das Ziel der Hersteller, wenn die Hersteller sagen, ich verkaufe nun ähnliche Produkte, also beispielsweise ein Microsoft Office-Paket oder irgendwie sowas, zu unterschiedlichen Preisen? Vielleicht mit kleinen Variationen zu unterschiedlichen Preisen. Was würdet ihr sagen, was ist der Grund? Ich gucke mal gerade mal ein bisschen nach hinten. Also Sie waren auch nicht, genau.
Dadurch kann man halt eben mehr Kaufbereitschaft von den Kunden abschöpfen. Also wenn das Microsoft Office-Paket im vollen Umfang, wie es für Unternehmen genutzt wird, von Studenten gar nicht so gebraucht wird und die das auch gar nicht in der Form bezahlen könnten, dann kann man halt eben die Studenten adressieren mit einem Angebot und die Unternehmen mit einem anderen Angebot.
Sehr gut, ganz genau, wie Sie sagen. Also es geht einfach darum, dass wir versuchen, als Anbieter durch Differenzierung die verschiedenen Zahlungsbereitschaften unserer Kunden abzuschöpfen. Ja, der eine kann eine höhere Zahlungsbereitschaft haben, der andere niedriger, die Studenten wahrscheinlich niedriger als ein Unternehmen. Wenn ich mal Ihr Beispiel dann aufnehme, etwa wenn es um die Beschaffung eines Office-Pakets geht. So. Hier haben wir genau diese Definition, wie Sie sie auch schon gesagt haben, von Christian Homburg und Herrn Kromer. Also Preisdifferenzierung liegt vor, wenn ein Anbieter identische oder geringfügig unterschiedliche Produkte verschiedenen Segmenten zu unterschiedlichen Preisen anbietet. So. Ziel, genauso wie Sie es schon gesagt haben, wir wollen so die Nachteile von Einheitspreisen überwinden. Insbesondere berücksichtigen wir dabei die unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften der Kunden. Und diese Preisabweichung beruht oder muss nicht oder sollte nicht in diesem Fall auf den Kostenunterschieden in der Herstellung beruhen, sondern wir sagen einfach, die würden vielleicht genauso viel kosten und es wäre jetzt kein großes Thema, die eine Produktvariante oder die andere herzustellen, aber es macht trotzdem Sinn, dass ich die Produkte zu verschiedenen Preisen vielleicht in kleinen Variationen anbiete. Ja, diese Folie, das kennen Sie wahrscheinlich aus der Mikroökonomie, was Mikros gemacht haben. Genau. Erklär doch mal einen. Was sagt uns diese Folie hier in Bezug auf Preisdifferenzierung? Gerne.
Ja. Ja, wir haben jetzt so gesehen Konsumenten, die bereit sind, mehr auszugeben und Konsumenten, die jetzt bereit sind, weniger auszugeben. Mhm. Das ist zum Beispiel die Nachfrage,
also
von oben links nach oben rechts geht. Und da sehen wir jetzt auch noch zusätzlich die Angebotskurve.
Sagen Sie vielleicht nochmal, jetzt sind wir mal hier bei der Konsumentenrente. Was sagt das hier?
Zum Beispiel, wenn man da jetzt in den Punkt setzen würde, weit oben, dann ist der Kunde jetzt bereit, also der Konsument, sehr viel auszugeben, bekommt es aber zu dem Preis P Stern und hat dann eine sehr hohe Konsumentenrente, weil er eigentlich viel mehr ausgeben würde für das
Produkt. Genau, hier würden die Kunden also
Werden also bereit, im Grunde genommen viel mehr Geld auszugeben, genau, als dieser Einheitspreis.
Und im Mittelpunkt werden sie natürlich dann genauso bereit, so viel auszugeben, wie sie Möglichkeit haben. Unten ist dann genau die nicht bedingte Nachfrage. Da sieht man dann die Konsumenten, die weniger ausgeben würden.
Genau. Also hier bei den Konsumenten würde der Preis deren Zahlungsbereitschaft praktisch übersteigen.
Genau, der Preis wäre zu teuer für sie.
Genau, genau, ganz genau.
Die Angebotskurve ist dann genau entgegen und her. Sie sagen dann einfach zu dem, der Preis genau ist angeboten, bei dem Schnittpunkt ist das dann in der Mitte, da
genau
ist jetzt da der optimale Preis zusammen.
Genau, super, 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 sehr schön. Und die Idee der Preisdifferenzierung, mal hier so dargestellt, lautet jetzt wie folgt. Hier ist jetzt einfach auf der Folie drauf, dass wir so tun, als wenn wir jetzt drei Varianten des Produktes haben, die zu den Preisen P1, P2 und P3 angeboten werden, was entsprechend zu einer Nachfrage dieser Mengen M1, M2 und M3 führt. Und hier sehen Sie dann eben die Idee, dass dieser Versuch, die Zahlungsbereitschaft möglichst gut abzuschöpfen, eben dazu führt, dass hier sowohl die Konsumentenrente als auch die nicht bediente Nachfrage im Vergleich zur Nichtpreisdifferenzierung eben geringer wird. Warum ist dieses Thema Preisdifferenzierung vielleicht auch gerade für Softwarehersteller besonders geeigneter Mechanismus? Also das kann grundsätzlich jeder Anbieter anwenden, aber warum ist es vielleicht gerade für Softwarehersteller? Vielleicht mal jemand?
Ja, bei Software ist es in der Regel einfacher. Das kann eine Softwarefunktion ausbauen. Ja. Dann nehme ich jetzt einen Code auskommentiere zum Beispiel. Ja. Dann habe ich eine abgespeckte Version, die ich halt an Studenten zum Beispiel anbieten kann.
Ganz genau. Also genau wie Sie es gesagt haben, es geht bei Software vielleicht relativ einfach. Gerade so im Hinblick auf, wir entwickeln erstmal die volle Version und dann specken wir es ab, wie Sie so schön gesagt haben. Und dann haben wir vielleicht eine schöne Variante, den wir Studenten anbieten können. Ne? Und genauso, also grundsätzlich ist die meine These, das geht grundsätzlich mit allen möglichen digitalen Produkten ziemlich gut. Auch können Sie vielleicht darüber irgendwelche Dateien mit Filmen oder mit Musik, können Sie vielleicht relativ einfach auch in verschiedenen Auflösungen beispielsweise anbieten. Da können Sie recht leicht sozusagen diese Preisdifferenzierung machen.
Ja, ist vielleicht auch ein Faktor, dass wegen bei der Software auch einen geringen Anteil an Variantenkosten hat. Und so, dass auch geringe Preise noch zum Deckungsbeitrag führen.
Perfekt, das wäre genau der zweite Punkt, den ich noch hören wollte. Ich wiederhole es einfach mal für die Kamera, nur nach dem Motto, mit den vernachlässigbaren variablen Kosten, kann ich eben in dieser Preisdifferenzierung im Preis auch sehr, sehr weit nach unten gehen, fast bis null, wenn ich den erkennen möchte. Genau. Viel Slide
und dann ja. Super.
So, einer von Ihnen hat es auch schon gesagt, gibt nun mehrere Grade der Preisdifferenzierung. Und ich würde hier vielleicht einfach mal diese Preisdifferenzierung ersten Grades mal in einem Satz beschreiben.
Guck mich mal gar nicht auf die Folie. Wenn ich nun der Anbieter eines Produktes wäre und ich habe Sie jetzt praktisch hier als Kunden vor mir, dann würde ich versuchen, bei einer Preisdifferenzierung ersten Grades für jeden von Ihnen den Preis zu finden, der Ihrer maximalen Zahlungsbereitschaft entspricht. Das heißt, ich versuche, alles aus Ihnen, was Sie an Zahlungsbereitschaft haben, praktisch rauszuquetschen. Für welche Bereiche in der Softwareindustrie können Sie sich denn vorstellen, dass das vielleicht so annäherungsmäßig funktioniert? Und für welche Bereiche können Sie sich vielleicht vorstellen, dass es überhaupt gar nicht funktioniert? Was würden Sie denn sagen?
Ja, vor allem bei individuellen Software.
Also genau die Antwort. Also bei Individualsoftware wird es dann auch von den Anbietern natürlich häufig versucht, in Gesprächen so nach dem Motto so vorsichtig herauszufinden, wie hoch die Zahlungsbereitschaft wäre. Ich nehme es sofort an. Wie funktioniert denn das generell, wenn Sie sich jetzt mal einfach mal so die, in Anführungszeichen, die richtigen großen Firmen, die individuelle Software anbieten, ob das Accenture ist oder Infosys aus Indien beispielsweise oder Info. Wie gehen solche Softwarefirmen denn eigentlich vor, wenn der Kunde jetzt zu Ihnen kommt und sagt, ich hätte gerne eine Software, die meine Produktionsplanung steuert oder die mein Controlling-System so ausstattet, dass ich Voll- und Teilkostenrechnungen mache mit allen möglichen Formen der Deckungsbeitragsrechnung. Wie versucht denn so ein großer Softwareanbieter da zu dem Preis eigentlich zu kommen? Wie machen wir das? Ja,
ja, üblicherweise machen wir selber Projekte. Das heißt, man versucht halt eine Projektausschreibung. Jemand will was haben, macht die Ausschreibung. Dann kommt jemand und sagt, wir können das machen zu dem und dem Preis. Natürlich auch wieder ein Konkurrenzkampf, aber allgemein wird dann nie nach außen gegeben, wie viel welche Firma für das und was verlangt hat. Somit ist es halt schwerer, das zu differenzieren. Also üblicherweise der das anbietet, wenn man sich zum Beispiel eine Firma vorstellt, Tata oder wie man die macht, eine Individualsoftware, ja. Die verraten niemals, wie viel sie für bei welchen Kunden verlangt haben. Damit können sie schon mal eine höhere Preisbereitschaft so gesehen herausfinden und enttasten. Und machen dann ein Angebot und schauen und überprüfen dann anhand des Kunden, ob der Preis angemessen ist oder nicht.
Ja, ich stimme Ihnen zu. Also ein wichtiger Punkt, den Sie genannt haben, ist, dass es häufig relativ intransparent abläuft. Also dass man sicherlich als Softwareanbieter nicht offenlegt, welchen anderen Kunden jetzt man welches Projekt, da haben Sie ein Projekt, das war ein anderer wichtiger Punkt, den Sie genannt haben, für welchen Preis anbietet. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, der Individualsoftwareanbieter, der immer das jetzt ist, und der Kunde, der eine bestimmte Individualsoftware haben möchte, dann sitzen zusammen und dann wird so eine Art, dann wird über ein Projekt nachgedacht. Gibt es da auch irgendwelche oder kennen Sie vielleicht irgendwelche Methoden, die da zum Teil zum Einsatz kommen können, so in die Richtung Abschätzung des Aufwands, den die Softwareanbieter haben?
Mhm. Ja, es gibt ja so verschiedene Techniken, angefangen von so wie Function Points oder wie Skills Points, wo man anhand der Anforderungen des Kunden auf mathematischen Modelle irgendwie den Aufwand abschätzen kann, den brauchen wir zu entwickeln und daraus Aufwand mal Stundensatz gibt einen Preis.
Ja, also es gibt in der Tat genau solche Modelle zur Aufwandschätzung von der Softwareentwicklung, also solche Methoden wie Kokomo, solche Methoden wie Function Point Methode beispielsweise. Lass mich einmal fragen. Also, im Bereich Informatik haben Sie so Software-Engineering gemacht? Diese Methoden? Ja, so. Kann man wissen. Zögerliches Nicken. Also, die werden ja, diese Methoden, die lassen sich ja trefflich methodisch kritisieren. Ne? Also so Kokomo oder so, das geht ja alles so auf Basis von Erfahrungen aus alten Projekten. Wie groß war der Aufwand, wenn man so viele Lines of Code mal irgendwo entwickelt hat? Und so rein intellektuell könnte alle diese Methoden also ganz locker zerlegen, ja, warum die sozusagen eigentlich so richtig appropriate sind. Ja. Aber letztendlich ist es dann doch so, dass sie genau für solche Dinge eingesetzt werden. Also gerade diese großen Individualsoftwareanbieter, die haben natürlich eine Menge an Projekten in der Schublade, dass sie jahrzehntelang mal so eine Software entwickelt haben. Und da kommen diese Methoden tatsächlich zum Einsatz, um dem Kunden zu zeigen, hey, der Aufwand wird wahrscheinlich so und so groß sein. Und natürlich hat die Nutzung einer solchen Methode natürlich auch so einen gewissen psychologischen Vorteil, weil der Kunde dann zumindest das Gefühl hat, dass er sozusagen mit einer sauberen Datengrundlage abgeholt wird und der Aufwand, der geschätzt wird, für ihn als Kunden nicht so ein Stück weit vom Himmel fällt. Also das ist sicherlich ein zweiter Effekt, der da noch mit reinspielt.
So, also das ist die Preisdifferenzierung ersten Grades und wo das natürlich gar nicht funktioniert ist, wenn Sie so ein Großanbieter wie Microsoft beispielsweise sind, dann haben Sie natürlich keine Chance hier, dass Sie von allen Ihren Millionen Kunden die individuelle Zahlungsbereitschaft herausbekommen.
So, jetzt kommt noch die Preisdifferenzierung zweiten Grades und dann kommen wir zur Preisdifferenzierung dritten Grades.
Zweiten Grades heißt erstmal, der Kunde entscheidet selbst, welche Produkt- und Preiskombination er auswählt. Das ist anders bei der Preisdifferenzierung dritten Grades. Und so typische Unterscheidungsmerkmale hier bei dieser Preisdifferenzierung zweiten Grades ist die Mengenbezogenheit, Zeitbezogenheit und Leistungsbezogenheit. Mengenbezogenheit ist easy, ja. Das ist im Grunde genommen sind es Rabatte. Ja, nach dem Motto, je mehr ein Kunde an Stückzahl einkauft, umso geringer ist der Preis pro Stück. Ne? Das ist auch nichts anderes als das, was hier in dieser sehr sophisticated Abbildung ist, aber die ist letztendlich nicht sophisticated. Ne? Also hier geht es einfach um Mengenrabatte. Ne? Zeitbezogen. Hinter zeitbezogen bei der Preisdifferenzierung steckt nun die Idee, dass man nun die Zahlungsbereitschaften differenziert danach in Bezug auf den Zeitpunkt der Leistung. Also wann oder wie schnell die Leistung letztendlich erfüllt wird. Was fallen Ihnen denn dafür Beispiele ein zu diesem zeitbezogenen?
Lieferzeiten zum Beispiel. Also
Amazon
lässt sich
gerne
Prime garantieren, dass
es
am nächsten Tag da ist.
Genau. Amazon Prime wäre so ein schönes Beispiel für so eine zeitliche Differenzierung. Hatten wir auch, glaube ich, bei der Riesmeister-Präsentation, hier hatten wir da relativ ausführlich drüber diskutiert. Prima.
Also Stromanbieter, da gibt es auch Hoch- oder Niedertarife, dann beispielsweise, wenn man die Waschmaschine nachts laufen lässt, so etwas, dann zahlt man weniger für den Strom.
Ja, genau, für das Computer vom Stromtarife vielleicht, oder was haben wir hier zur Bereitstellung von Börsenkursen, oder es gibt eine ganze Menge von Anwendungen, die natürlich für die Börsenkurse kostenlos zur Verfügung stellen, aber wenn Sie sagen, jetzt wollen wir sie super aktuell haben, ja, in dem Moment müssen Sie eben dann dafür bezahlen. Das wäre auch ein anderes Beispiel für so eine zeitbezogene Preisdifferenzierung.
So, und die die am häufigsten verwendete Preisdifferenzierung, jetzt haben wir erst nochmal hier ein paar Beispiele, bevor wir zu der leistungsbezogenen kommen. Also zeitbezogene Preisdifferenzierung bei Medien wären auch hier sowas wie Bücher, dass die vielleicht zunächst mal in so einer teuren Hardcover-Variante erscheinen, bevor sie erst später als Taschenbuch rauskommen. Da ist natürlich auch die Idee dahinter, das dann hintereinander zu machen, dass man zunächst mal bei den Leuten, die eine hohe Zahlungsbereitschaft für die Hardcover-Variante haben, dass man sozusagen die als erstes mal abholt und erst danach die günstigeren Taschenbücher verkauft. Oder hier im Bereich Filme beispielhaft, es geht los, dass ein Film zuerst im Kino gezeigt wird, dass er dann anschließend als eine Kauf- oder Leih-DVD verwertet wird, dann läuft er bei Sky oder so im Pay-TV und dann zum Schluss dann letztlich auch im Free-TV. Ne? Jetzt aber die dritte Form, die leistungsbezogene Preisdifferenzierung. Und hier geht es eben ja, wie der Name eigentlich schon sagt, wir schaffen so verschiedene Produkte, die sich in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit unterscheiden. Also eine Software, dann die eine Software könnte vielleicht hat vielleicht bessere und tollere Algorithmen drin, wenn Sie so an den Bereich Supply Chain Management denken, oder eine Statistiksoftware können Sie auch mit verschiedenen statistischen Methoden drin anbieten. Und hier gilt natürlich auch das, was hier schon gesagt worden ist, dass gerade für digitale Güter diese Strategie eben besonders geeignet ist, da bei der Erstellung weiterer Versionen häufig nur sehr, sehr geringe Kosten anfallen. Genau, das sind nochmal hier so Dimensionen des Versionings. Brauchen wir hier, glaube ich, nicht im Einzelnen durchzukauen. Das haben Sie, denke ich, schon ganz gut verstanden. Was ich ganz
witzig finde, ist, wenn man sich so überlegt, wie viele Versionen man von so einem Produkt herstellt, lautet die Antwort häufig 3. Ich will Ihnen mal kurz an so ein Beispiel erläutern. Kennen Sie das?
Amazon Marketing Hub, ja.
habt ihr Marketing gehabt? Okay, die es nicht im Marketing gemacht haben, erzähl ich es nochmal. Die Anzahl der Versionen, warum ist die spannend? Und das schönste und eingängigste Beispiel dazu, um das zu erläutern, ist so irgendwie eine Fast-Food-Kette. Ja? Kennt ihr das Beispiel? Kennt ihr gut. So eine Fast-Food-Kette. Und da wurde mal ein schönes wissenschaftliches Experiment gemacht. So die Fast-Food-Kette verkauft jetzt, sagen wir mal, Coca-Cola. Und jetzt sagen wir mal, in zwei Varianten, in zwei Produktvarianten. Und sagen wir mal, die kleine Cola ist 0,2 Liter und die große Cola ist 0,5 Liter. So, und jetzt wurde das Verhalten der Käufer betrachtet. Und es kam so ungefähr raus, dass etwa die Hälfte der Käufer haben gesagt, ich nehme die 0,2 Liter Cola, kleine, und die andere Hälfte hat ungefähr gesagt, ich nehme 0,5 Liter Cola. Ja, soweit noch nicht so spektakulär. Dann die Idee, die sie hatten, die Wissenschaftler haben gesagt, okay, jetzt ändern wir das und bieten nun zwei Varianten an. Die kleine Cola ist weiterhin 0,2, die mittlere Cola ist 0,5 und die große Cola ist meinetwegen 0,7 oder 0,8. Und jetzt haben wir das Käuferverhalten. Und herauskam, was sie vielleicht so im Gefühl drin haben. Die meisten Käufer sind jetzt sozusagen auf die mittlere Cola abgefahren. Ja? Haben also dann praktisch die mit 0,5 entsprechend gekauft, weil es eben diese Theorie gibt, dass man da tendenziell dazu tendiert, das Produkt in der Mitte zu kaufen. Ja? Klein, Mitte, groß, so, was mache ich jetzt? Nehmen wir die mittlere. Ja? Und damit wird natürlich entsprechend der Umsatz von diesem Fast-Food-Restaurant entsprechend signifikant gesteigert. Also das ist auch das, was ich dann in Gesprächen so vielen Softwarefirmen empfehle, gerade ja, so mittlere, die über das Thema Pricing nachdenken, so nach dem Motto, auf jeden Fall sollten es nicht zwei, sondern es sollten in irgendeiner Form dann in aller Regel sollten es drei Produktvarianten sein, die wir im Rahmen dieser Preisdifferenzierung letztendlich anbieten. So, hier nochmal ein Beispiel von dem allseits beliebten Windows 8, was es da für Produktvarianten gibt. Und abschließend hierzu jetzt diese Preisdifferenzierung dritten Grades. Das wurde von den Kommilitonen hier auch schon relativ am Anfang noch angesprochen. Hier ist nun die Besonderheit, dass die Kunden keine Chance haben, eine Selbstselektion zu machen, sondern man ist eben beispielsweise Rentner, man ist Schüler oder man ist keins von beiden. Und in Abhängigkeit von dieser Gruppe, wo man dann sozusagen drinsteht, wird dann ein entsprechender Preis dann letztendlich gemacht. Also hier personenbezogen, das wäre eben vielleicht Schüler, Rentner, Studenten, regionenbezogen, dass in einer bestimmten Region die Preise vielleicht höher oder niedriger sind als in einer anderen. Was können Sie sich da zum Beispiel vorstellen bei dem Regionenthema?
Fisch.
Bitte?
Fisch. Bei Küstenregion ist Fisch automatisch billiger und im Inland ist Fisch automatisch
okay. Teurer. Okay, dann nehmen wir mal was. Gutes Beispiel, welches ich nicht drauf bekommen habe. Stimmt sie denn? Software. Findet man sowas im Bereich Software? So eine regionenbezogene Preisdifferenzierung? Ja?
Oder ja auf internationalen Level. Also die westlichen Länder sind schon teurer als die östlichen Regionen. Also man mag etablieren.
Ja. Also auf internationalen Ebene finden Sie deutliche Unterschiede zum Teil beim Preis von Softwarelizenzen. Und beispielsweise auch, wenn es um Beratungsdienstleistungen geht im Softwareumfeld. Und zwar schon innerhalb von Europas. Ja? Also wenn Sie, keine Ahnung, nach Südeuropa gehen, Spanien, Italien, verdienen die Berater, die Softwareentwickler, wenn es um die Anpassung von Standardsoftware beispielsweise geht, deutlich weniger, als das hier vielleicht bei uns in Deutschland oder auch in den nördlichen europäischen Staaten der Fall ist. Ja, Voraussetzung für die Anwendung, Identifizierbarkeit von Kundengruppen, die sich in ihrem Kaufverhalten signifikant voneinander unterscheiden. Da könnte man so sagen, vielleicht dieses Regional könnte hier spannend sein. Überprüfung der Gruppenzugehörigkeit wäre ganz gut. Und die Idee ist natürlich auch immer, dass man mit allen möglichen Varianten versucht, hier einen Login-Effekt zu bekommen. Betrachten wir uns den Folgenden, und das wird auch so der Schlussteil von dieser Veranstaltung heute sein, nochmal eine weitere Variante von Preisstrategien, und das ist die sogenannte Produkt- und Preisbindung. Und da wollen wir uns jetzt mal anschauen, für so eine Softwareanbieter, unter welchen Bedingungen ist es denn eigentlich sinnvoll, dass man Produkte einzeln oder als Bündel verkauft. Also ein Produktbündel wäre klar, in der Softwareindustrie vielleicht sowas wie ein Microsoft Office Paket, finden Sie aber auch sonst ständig im normalen Leben, keine Ahnung, wenn Sie eine Reise buchen, dass Sie eben gemeinsam Flug, Hotel und Mietwagen etwa gemeinsam So. Verschiedene Formen gibt es hier, das sogenannte Pure Bundling. Und das Pure Bundling heißt hier, dass die Produkte sozusagen nur im Paket erhältlich sind, also einzeln können Sie die gar nicht bekommen. Und Mixed Bundling würde entsprechend heißen, dass die Produkte sowohl im Bündel als auch einzeln verkauft werden. Und dann gibt es natürlich noch sozusagen die komplette Nichtbündelung. So, hier mal so ein Beispiel, Microsoft Office, brauchen Sie jetzt nicht auswendig zu lernen, dass sie sich eben aus verschiedenen Produkten zusammensetzt. Hier erstmal kurz die Vorteile von der Preisbündelung auf so einer bisschen strategischeren Ebene, und danach werden wir uns noch ein paar formale Voraussetzungen anschauen, unter welchen Bedingungen denn so eine Preisbündelung dann vorteilhaft ist. Also eher so auf der strategischen Ebene. So eine Preisbündelung fördert natürlich die Verbreitung von zusätzlichen Produkten. Also wenn ich schon ein erfolgreiches Bündel anbiete, gerade als Softwareanbieter, will mit einem weiteren Produkt irgendwie besser in den Markt reinkommen, dann kann es ja einfach mal eine Idee sein, dieses Produkt zusätzlich einfach in dieses Bündel mit reinzustöpseln. Kostet mich als Anbieter, wenn das Produkt da ist, ja relativ wenig, das dazu zu geben. Eben mit der Zielsetzung, die Verbreitung auch dieser neuen Software im Markt zu steigern. Das ganze Thema Netzeffekte haben wir hier ausführlich besprochen. Gibt's viele Beispiele dazu, auch hier der Absatz von solchen Softwarelösungen hier fördert eben die Verbreitung von PDF-Dokumenten und viele andere, wo man sagt, ich tue nun ein bestimmtes Produkt in das Bündel rein. Das ist natürlich auch insofern eine Maßnahme, um vielleicht unliebsame Konkurrenz loszuwerden. Also gerade wenn ich schon Marktführer bin und ich möchte jetzt noch ein Softwareprodukt für einen bestimmten anderen Bereich rein, mich da auch sozusagen im Markt stärker präsentieren, dann kann das natürlich dazu führen, dass es Konkurrenten viel schwerer haben, in diesen Markt einzutreten. Und hier den letzten Punkt, den würde ich eigentlich nicht so hoch hängen. Kosteneinsparungen bei der Fakturierung und Lieferung, ja, das ist, kann sein, ist jetzt, glaube ich, nicht so der Bringer hier an der Stelle. Hier so eine Überblicksfolie über so ein paar Parameter und Aspekten der Preisbündelung, also hier links das Angebot. Wir können unterscheiden zwischen einer reinen Bündelung, einer gemischten Bündelung und einer Entbündelung, also nur als Bündel gemischt oder nur als Einzelprodukte. Produktarten, Software, Wartung, Service, das ist vielleicht hier noch ein wichtiger Punkt, dass es bei der Bündelung eben nicht nur darum geht, vielleicht verschiedene Softwarelösungen miteinander zu bündeln oder nicht zu bündeln, sondern dass man mit seiner Software gleich den Wartungsvertrag bzw. Service und Support mitverkauft, so wie wir das in der letzten Stunde ja auch ausführlich besprochen hatten, machen eigentlich die meisten der Anbieter, gerade im B2B-Umfeld,
dass sie dann mehr oder weniger dazu gezwungen werden, die Serviceangebote des Anbieters auch gleich mitzukaufen. Integrationsgrad ist einfach die Fragestellung, wie diese Produkte, bei denen es sich auch um Services handeln kann, wie diese Produkte zueinander in Beziehung stehen. Und da gibt es ja diese grundsätzlichen Alternativen. Es kann komplementär sein, es kann substitutiv sein oder es kann auch unabhängig voneinander sein. Und dann ein weiterer Parameter hier ist die Preishöhe. Additiv würde jetzt heißen, wir addieren die Preise der Einzelprodukte zusammen und dieser Preis ergibt dann auch den Preis des Bündels. Superadditiv wäre, ich nehme da ein bisschen mehr Geld dafür, für das Bündel, als ich für die Einzelprodukte nehmen würde. Und subadditiv wäre das Gegenteil, das heißt, der Bündelpreis wäre niedriger als die Einzelpreise. Ja, das sind so ein paar grundsätzliche Aspekte und Parameter, die ich da berücksichtigen kann. Ja?
Gibt es denn überhaupt irgendwas, was superadditiv ist? Weil mir fällt jetzt das an, warum man etwas verkaufen sollte, das teurer ist als die Einzelprodukte.
Gute Frage, ich wiederhole sie mal. Gibt es eigentlich ein Beispiel für superadditiv? So nach dem Motto, wird ja vielleicht kein Mensch machen. Ja.
Also Software-Technik fällt mir gerade nicht spontan ein, aber jetzt zur Weihnachtszeit irgendwelche Pakete, die kaum sind oder irgendwie sowas, und dann wird dieses Gesamtpaket teurer verkauft, das zum Teil tatsächlich irgendwie schön ausschaut, obwohl das den Mehrwert nicht wirklich bepreist.
Was können Sie sich noch für Beispiele vorstellen? Also guckt mich an, wenn die durchaus berechtigte Fragen stecken. Ja, eigentlich immer dann, wenn Sie eine relativ geringe Preistransparenz haben. Also wenn die Kunden es vermeiden wollen, Transaktionskosten einzugehen. Also so nach dem Motto, ich weiß jetzt nicht, ob es in dem Bereich stimmt, nehmen wir das Beispiel so von den Reisen. Ja. Dass man da häufig Pauschalangebot eben angeboten bekommt, so nach dem Motto Flug von A nach B, ein schönes 4-Sterne-Hotel oder 5-Sterne-Hotel mit Mietwagen und Halbpension und das kostet dann einen bestimmten Preis. Und dann sage ich, hey, das ist ja gar nicht schlecht, das buchen wir. Und weil man die Transaktionskosten sparen möchte, dass man jetzt gar nicht mehr sozusagen reinlegt in die Frage, wie teuer wäre es denn eigentlich, wenn ich diese Dinge einzeln kaufe. Ja.
Also noch ein für das Beispiel ist Hardwarekauf von einem PC oder Server, das ist auch oft so, dass wenn man die Einzelkomponenten kaufen würde, wenn billiger bei kommt, wenn man gleich das Komplettpaket kauft.
Ach ja,
also
okay, dann keine Hardware.
Vielleicht irgendwo in der Werbung vergleicht.
Das ist ein guter Punkt, ich habe lange keine Hardware mehr selbst gekauft, so, weil ich weiß gar nicht mehr. Ja,
ich habe selbst damit auseinandersetzt, dann die Frage, nein, das ist selbst dann
wert. Genau. Das ist ja ein Punkt, oder?
Ich könnte mir vorstellen, bei so einem gebündelten Produkt entstehen ja auch irgendwelche Integrationskosten beim Kunden, möglicherweise. Das könnte vielleicht so ein Fall sein.
Bei einem gebündelten Produkt entstehen Integrationskosten?
Ja, wenn ich die einzelnen Komponenten zusammenführe.
Richtig, so, genau. Ja. Ganz genau. Nach dem Motto, wenn ich dann einzeln zusammenführen muss, dann ja. Ich dann vielleicht noch höhere Integrationskosten. Ja, guter genau. Guter Punkt, ja, genau. Also das wären so...
So, lassen Sie uns mal anschauen.
Weil abgesehen von den strategischen Aspekten, dass ich versuche, so ein Produkt vielleicht mit dem Marktpreis zu drücken und die Konkurrenz damit ein bisschen ärgere, so zwei formale Aspekte, von denen die Vorteilhaftigkeit der Bündelung letztendlich abhängt.
Und der erste Aspekt ist hier, der hier genannte,
dass die Bündelung tendenziell umso vorteilhafter ist, wenn eine negative Korrelation der Zahlungsbereitschaften bei den Kunden vorliegt. Für bestimmte Produkte. Also nehmen wir uns einfach mal an, wir hätten zwei Produkte, A und B, und wir gucken uns jetzt mal die Korrelation der Zahlungsbereitschaften an. Dann hätten wir eine
positive Korrelation der Zahlungsbereitschaft. Wenn ich Sie jetzt einzeln frage und jeder sagt dann nach dem Motto, ja, A für A wäre ich durchaus bereit, viel zu bezahlen. Und die gleiche Person sagt, ja, für B bin ich aber auch bereit, viel zu zahlen. Also das wäre dann die positive, eine positive Korrelation der Zahlungsbereitschaft. Und dementsprechend wäre eine negative Korrelation der Zahlungsbereitschaft, wäre die, dass wenn die einzelnen Leute jetzt sagen, okay, und wenn Sie jetzt sagt, hier, ja, für das Produkt A bin ich durchaus bereit, viel zu zahlen, aber B interessiert mich überhaupt nicht, ich habe auch keine Zahlungsbereitschaft für. Der Kollege, der neben dem Kasten umgekehrt sein wird, sagt, ja, ich sage, ja, B, da würde ich echt viel was für geben, aber für A habe ich eine ganz geringe Zahlungsbereitschaft. Also das ist hier, das ist die positive und die negative Korrelation der Zahlungsbereitschaft, die sie hier, gemeint ist. Was würden Sie denn, wie würden Sie es denn begründen? Der zum Beispiel sagt eben danach noch ein paar grafische Verläufe, wie man es dann auch grafisch nochmal zeigen kann. Wie würden Sie es denn jetzt so aus dem ersten Gefühl heraus oder vielleicht auch schon aufgrund eines mathematischen Verständnisses, wie würden Sie denn jetzt begründen, mal rein verbal erstmal, dass wahrscheinlich so eine negative Korrelation der Zahlungsbereitschaften tendenziell für den Anbieter dazu führt, dass eine Bündelung vorteilig ist. Ja?
Ja, also im Falle einer positiven Korrelation würde der Kunde ja sowieso bereit sein, für beide Einzelprodukte viel zu bezahlen. Das heißt, eine Bündelung ist nicht unbedingt vorteilhaft für den Anbieter. Aber wenn eben so eine negative Korrelation besteht, dann hat der Anbieter, da kann er sozusagen beide Produkte an den Mann bringen, auch an Leute, die eigentlich gar kein Interesse dazu haben, beide zu haben. Und dadurch den gleichen Effekt.
Ja, das geht schon absolut in die richtige Richtung. Ein Ergänzungssatz noch, also die positive Korrelation der Zahlungsbereitschaft beinhaltet nicht nur, dass einer oder eine für beide viel zahlen würde, sondern natürlich auch, dass jemand anderes für beide vielleicht wenig zahlen würde. Aber die Antwort geht in die richtige Richtung. Vielleicht kann es jetzt jemand noch ein bisschen präziser hin.
Mhm. Ja, zum Beispiel bei Office-Produkten. Wenn man sich sagt, ich brauche unbedingt Word, dafür bin ich bereit, viel Geld auszugeben. Für Excel wäre ich jetzt nicht bereit, das auszugeben, aber es ist ein Paket mit dabei. Ja. Dann habe ich automatisch Excel auch in der Hand und kann es trotzdem mitnutzen. Und Office hat sowieso direkt das Produkt mit zusätzlich verkauft. Da würde man dann sagen, gut, das kostet mich jetzt was mehr. Ich bin eigentlich nicht bereit, für Excel mehr zu bezahlen, aber dadurch, dass es ein Paket mit drin ist, ist es ja dadurch relativ günstig. Und zack, hat man mehr verkauft, als man wahrscheinlich hätte gekauft.
Ja,
also man hätte dann wahrscheinlich sonst nur gekauft, aber so ein
Ich würde Ihnen argumentativ letztendlich zustimmen, mit so kleinen psychologischen Aspekten, wie Sie genannt haben. Wir sind jetzt gerade mal, würde ich bitten, dass wir das einfach außen vor lassen, dass wir jetzt wirklich versuchen, quantitativ zu begreifen, warum es so ist, dass Sie alle, jeder hat eine Zahlungsbereitschaft für A und für B. Ich wäre der Anbieter und ich frage mich, ob ich A und B einzeln anbiete oder ob ich es als Bündel anbiete. Warum es für mich dann günstiger ist, ein Bündel anzubieten, wenn Sie eher so eine negativ korrelierte Zahlungsbereitschaft haben. Also jetzt wirklich rein zahlenbetrieben denke. Ja?
Ich würde das Beispiel nochmal nehmen mit dem Office-Paket. Wenn wir Word mit habe ich eine Zahlungsbereitschaft für 80 Euro, ja, und PowerPoint 20. Ja. Wenn ich jetzt den Einzelpreis für beide Produkte als Microsoft für 50 Euro festlege, habe ich Word für 50 Euro, mir gehen 30 Euro verloren und der Konsument hat eine Rente von 20. Wenn ich das aber jetzt als Bündel anbiete, als zusammen für 100 Euro, dann würde der Kauf zustande kommen, weil 80 Euro Word, 20 Euro PowerPoint würde genau meiner Zahlungsbereitschaft entsprechen und ich als Microsoft hätte 100 Euro umgesetzt anstatt
100 Euro. In diese Richtung, wie Sie es beide gesagt haben, eigentlich ist sie auch geht. Und das ist nochmal ein Ticken anders zu formulieren. In dem Moment, wo Sie eine sehr eine negative Korrelation der Zahlungsbereitschaften haben, bleiben wir mal so bei Ihrem Beispiel, das eine Produkt 80, das andere 20. Jetzt stellen wir mal uns vor, das ist ja wirklich total negativ korreliert. Ja? Da würden Sie sagen, wenn es eine 80 wird auf die 20, Sie würden sagen, wenn es eine 20 wird auf die 80 und so weiter und so fort. Dann würde das dazu führen, und das ist jetzt der Gag der Geschichte, dass ich einer komplett homogenen Zahlungsbereitschaft für das Bündel gegenüberstehe. Ja, jeder von Ihnen wäre bei Ihrem Beispiel dann sozusagen bereit, 100 Euro für das Bündel zu zahlen. Und dann kann ich mich als Anbieter freuen, ja, weil dann mache ich natürlich genau 100 als Preis und kann sie sozusagen alle entsprechend als Kunden gewinnen. Wenn die Korrelation der Zahlungsbereitschaften positiv ist, also Sie sind bereit für das eine 80, also auch für das andere 80 anzugeben und Sie sind vielleicht sagen, nee, 20 nur für beide, dann habe ich hier eine Zahlungsbereitschaft zum Teil von 160, auf der anderen Seite habe ich eine Zahlungsbereitschaft von 40 und dann sozusagen viel Spaß zum Anbieter bei der Preisfindung. Ne? Wenn ich 160 mache, kriege ich vielleicht ein paar, die diese Zahlungsbereitschaft haben und verliere den ganzen Rest. Und ansonsten gibt es eine riesige Konsumentenrente. Das ist letztendlich der Hintergrund, warum eine negative Korrelation der Zahlungsbereitschaften gut für mich als Anbieter ist, wenn ich das als Bündel machen möchte. Genau. Der zweite Punkt ist dann die Höhe der variablen Kosten. Werde ich Ihnen auch gleich nochmal zeigen, dass letztendlich die Bündelung umso vorteilhafter ist, je geringer die variablen Kosten sind und damit natürlich die ganze Geschichte prädestiniert ist für die digitalen für die Anbieter digitaler Güter und für Softwareanbieter. So, hier mal beispielhaft die Verteilung der Reservationspreise für zwei Produkte. Reservationspreis ist nichts anderes als ein anderes Wort für Zahlungsbereitschaft. Also, wir haben hier ein Produkt 1, wo so die Zahlungsbereitschaft hier im Peak bei etwa 15 oder bei 15 Geldeinheiten liegt und hier liegt sie im Peak bei irgendwie so bei knapp über 20 Geldeinheiten. Also das sind jetzt die Verteilungen der Zahlungsbereitschaften für zwei Produkte. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, was wir eben mündlich besprochen haben. Wenn wir mal beispielhaft drei Varianten für die Korrelation der Zahlungsbereitschaften einfach mal unterstellen. Und was Sie hier sehen, ist das, was wir eben an diesem 80-20-Beispiel letztendlich diskutiert haben. Bei einer solchen negativen Korrelation der Zahlungsbereitschaften wird sozusagen die Dichte größer der Zahlungsbereitschaft, der ich gegenüberstehe. Und während, wenn ich gar keine Korrelation habe, dann wäre das hier die mittlere Kurve. Und wenn ich eine negative Korrelation habe, stehe ich dann letztendlich einer relativ breiten Spanne von Zahlungsbereitschaften gegenüber und habe dann entsprechend das Problem, einen gescheiten Preis zu machen. Ne? Also wenn Sie alle bereit sind, für das Bündel 100 zu zahlen, aufgrund negativer Korrelationen der Zahlungsbereitschaften, habe ich es hier relativ nett als Anbieter. Das kann man dann auch nochmal ein Stück weit umdrehen und umformulieren. Wenn man sich nun dann die entsprechenden Preisabsatzfunktionen für die Bündel anschaut, ne, also müssen wir aufpassen, das sind jetzt die Bündel und nicht die einzelnen Produkte, die wir hier haben, dann soll diese Abbildung dann letztendlich zeigen, dass eine solche homogene Zahlungsbereitschaftsstruktur, wohlgemerkt für das Bündel, letztendlich dazu führt, dass wir hier bei einem solchen Preis dann entsprechend mehr an Kunden abholen können und somit dann unseren Gewinn erhöhen. Wir haben dann nochmal ein ganz kleines, einfaches Zahlenbeispiel hier ins Skript gebracht, wo man sich das, glaube ich, hoffentlich ganz gut nochmal anschaut. Also wir haben hier schon mal eingetragen, die beiden Varianten heißen Entbündelung und Bündelung. Und die Zahlungsbereitschaft von Konsument 1 wäre 8 und die Zahlungsbereitschaft des gleichen Konsumenten für das Produkt 2 wäre 4. Hier wäre es entsprechend umgekehrt 4 und 8. Also eine
total negative Korrelation der Zahlungsbereitschaften. Die Zahlungsbereitschaften für das Bündel würden annahmengemäß 12 Geldeinheiten sein. Und wir haben hier annahmegemäß variable Kosten in Höhe von 7 Geldeinheiten. Und ich hatte ja vorhin gesagt, die zweite Annahme neben der Korrelation der Zahlungsbereitschaften ist, dass die Höhe der variablen Kosten einen Einfluss hat. Und diese wären jetzt hier mal annahmegemäß 7. So, also hier vielleicht nochmal der optimale Preis wäre letztendlich hier, wenn ich Entbündelung mache, wäre hier 8 Geldeinheiten für mich als Anbieter und für dieses Produkt wären es ebenfalls, wäre ebenfalls 8 Euro der optimale Preis. Minus variable Kosten habe ich einen Deckungsbeitrag von 1 und würde hier bei diesem Preis von 8 würde ich entsprechend genau ein Produkt jeweils absetzen, nämlich der Konsument 1 würde das Produkt 1 kaufen und der Konsument 2 würde das Produkt 2 kaufen. Und dann hätte ich hier in diesem Fall bei hohen variablen Kosten, hätte ich hier bei einer Entbündelung, also ich verkaufe die Produkte einzeln, hätte ich einen Gewinn von 2 Geldeinheiten und das Bündel würde ich hier entsprechend aufgrund der hohen variablen Kosten würde ich hier entsprechend gar nicht anbieten. Jetzt drehen wir mal hier in dem nächsten Beispiel die variablen Kosten einfach runter, weil das ist sozusagen Sinn und Zweck der Übung, dass ich hier zeigen möchte, wie sich die Höhe der variablen Kosten auf die Vorteilhaftigkeit der Bündelung oder Entbündelung auswirkt. Und dann machen wir hier einfach nochmal genau das gleiche Spiel, variable Kosten in Höhe von 0 Geldeinheiten. Und dann würde ich hier bei der Entbündelung würde ich auch wieder mit so einem Preis von 8 hier ins Rennen gehen. Aber hier passiert nun genau das, dass ich jetzt hier die schöne Chance habe, diese negativ korrelierten Zahlungsbereitschaften, dass wir die jetzt hier sozusagen optimal abgreifen. Ne? Also ich kann hier direkt ansetzen und kann sagen, 12 Geldeinheiten hätte ich hier entsprechend gerne. Die variablen Kosten betragen 0. Der Deckungsbeitrag ist Preis minus variablen Kosten. Liegt wieder bei 8 und der Deckungsbeitrag für das Bündel entsprechend bei 12. Hier wird entsprechend ein Produkt von Produkt 1 gekauft und ein Produkt von Produkt 2 gekauft. Aber hier würden wir nun entsprechend, wäre die Absatzmenge nun 2. Und da die variablen Kosten eben 0 sind, komme ich hier dann entsprechend dann auf einen deutlich höheren Gewinn hier von 24 zu 8. Also als Zahlenbeispiel, um es nochmal klar zu machen, warum die Höhe der variablen Kosten einen Einfluss hat und warum sie tendenziell Bündelung begünstigt. So, und wenn Sie das einfach mal, dieses Zahlenbeispiel, in irgendein Excel-Sheet reintun, dann sehen Sie hier, und dargestellt bei der blauen, mit der blauen Linie hier sozusagen den Gewinn bei Bündelung und hier der Gewinn bei einer Entbündelung. Und was Sie eben sehen, ist, dass je geringer die variablen Kosten hier sind, umso vorteilhafter wird entsprechend die Bündelung. Und das wäre hier so eine Art Break-Even-Point, nicht so ganz im Sinne von der Preisabsatztheorie, aber hier für diesen Bereich Bündelung wäre das der Punkt, wo sozusagen hier rechts davon Entbündelung und links davon die Bündelung letztendlich positiv ist. Genau, also das sozusagen als ein weiterer Baustein der Preisgestaltung aus der Sicht von so einem Softwareanbieter. Ja, wir machen heute noch eine Lehrevaluierung, fällt mir gerade ein. Ich bin gerade am Gucken.
Passen Sie auf, ich würde sagen, es ist die letzte Woche vor Weihnachten. Wir machen jetzt noch eine Lehrevaluierung und teile Ihnen die Bögen aus. Und ja, wenn wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich Ihnen eben frohe Weihnachten und alles Gute im nächsten Jahr. Und wir sehen uns dann, glaube ich, am 13.01. dann wieder und dann unter anderem auch mit dem Gastvortrag von der SAP zu dem Thema Kooperationsstrategie. Also für heute erstmal herzlichen Dank.